Die OS Radio 104,8 Mediathek wird präsentiert von der Sparkasse Osnabrück.
You Better Stop, Sam Brown ist das bei OS Radio. Der hat, glaube ich, vor kurzem Geburtstag gehabt und ist, wenn ich richtig das mitgekriegt habe, 60 Jahre alt geworden. So, krasser Themenwechsel. Am 5. November könnte es in den USA eine historische Wahl geben. Historisch klingt immer gewaltig. Tatsächlich aber wäre das so, weil Kamala Harris die erste Frau wäre, die in den USA das höchste Amt im Land innehaben könnte. Vor 8 Jahren wäre es ja fast Hillary Clinton geworden. Sie verlor die Wahl aber und Donald Trump wurde damals zum ersten Mal Präsident. Das will er jetzt auch wieder werden. Was das für die USA und vielleicht auch für den Rest der Welt bedeuten könnte, das ist natürlich schwer zu sagen, wie fast alles, was Donald Trump betrifft, schwer zu sagen ist. Mit Blick auf die USA und die Stimmung im Land unter Berücksichtigung der Eigenheiten dieses Landes, vielleicht auch der US-amerikanischen Mentalität, möchte ich jetzt mit Peter Schneck sprechen. Er ist Professor für amerikanische Literaturwissenschaften an der Universität hier in Osnabrück. Hallo, schönen guten Morgen, Herr Schneck.
Schönen guten Morgen.
Herr Schneck, die Mentalität der Amerikaner, das ist etwas, was wir in Europa, hier in Deutschland auch nicht so ganz nachvollziehen können manchmal. Die ticken schon anders, denken viele. Viele denken vielleicht auch, die ticken manchmal nicht ganz richtig. Auf jeden Fall sehr unterschiedlich. Aber wenn es um ihr Land ging, dann hielten die Amerikaner eigentlich immer zusammen. Das scheint aber jetzt gerade nicht mehr zu sein. Warum ist das so Ihrer Meinung nach?
Naja, die Entwicklung hat schon vor langer Zeit angefangen und sie ist sicherlich auch dem politischen Prozess selbst geschuldet, der eigentlich durch das Zwei-Parteien-System auf eine starke Polarisierung, eine Auseinandersetzung, eine interne Auseinandersetzung setzt. Und spätestens mit dem Aufstieg von Donald Trump zur zentralen Figur in der Republikanischen Partei hat sich diese Polarisierung quasi festgesetzt, sodass wir im Grunde genommen auf ein Land gucken, was intern, was innen zerrissen ist. Wie sehr diese Zerrissenheit sich auswirkt, sieht man an den politischen Debatten sicherlich auch. Und sie werden durch die politischen Debatten ja noch sehr viel verstärkt, auch in den Medien. Ob das tatsächlich die Stimmung der Mehrheit der Amerikaner widerspiegelt, kann man in Zweifel stellen, weil wenn man mit den Amerikanern selbst redet, dann spielt sich der Konflikt noch ein bisschen anders aus, nämlich dahingehend, dass viele Amerikaner besorgt sind, dass durch diese zunehmende und verstärkte politische Polarisierung auch ihre kulturelle Identität quasi gespalten wird. Und das spielt sich jetzt gerade im Wahlkampf sehr stark ab, in den Debatten, in der großen Zerrissenheit und dem Konflikt zwischen unterschiedlichen Wahrnehmungsweisen, auch Selbstwahrnehmungsweisen der Amerikaner. Also Sie haben es ja schon angesprochen, ich will es mal auf den Punkt bringen, in früheren Zeiten war die Teilnahme an der Wahl, trotz der Konflikte zwischen unterschiedlichen Parteiideologien und politischen Perspektiven, war die Teilnahme an der Wahl quasi ein nationales Ritual, in dem man quasi die amerikanische Demokratie affirmiert hat. Ja, und jetzt schauen wir auf einen Diskurs, wo die Wahlen selbst in Frage gestellt werden, bevor sie überhaupt stattgefunden haben. Das ist eine massive Veränderung und sie ist sicherlich auch der Radikalität des politischen Extremismus von Donald Trump und seinen Anhängern geschuldet.
Die Wahlen werden an sich in Frage gestellt. Was meinen Sie damit? Sie meinen jetzt nicht damit, dass Donald Trump sagt, egal wie die Wahl ausgeht, ich glaube nicht, wie es stimmt, also wenn es natürlich nicht für ihn ausgeht, oder meinen Sie was anderes damit?
Ja, ich meine vor allen Dingen das, dass von vornherein behauptet wird, dass die Wahlen manipuliert sein und dass es im Grunde genommen nur, also wenn der Ausgang negativ ist für Trump, dass dann das System versagt hat und manipuliert wurde. Natürlich steckt darin ein innerer Widerspruch, warum nimmt man überhaupt dann so einer Wahl dann teil und das ist natürlich Teil auch der Mobilisierungsstrategie auf der extremen Seite. Die Demokraten oder die Anhänger der gemäßigteren Perspektive sehen die Institution selbst bedroht und das erzeugt einen ungeheuren Druck, quasi fast schon einen Verzweiflungsdruck im System.
Seit Kamala Harris jetzt Kandidatin der Demokraten ist und nicht mehr Joe Biden, der amtierende Präsident, sagen die meisten Umfragen ein Kopf-an-Kopf-Rennen voraus mit Donald Trump. Was glauben Sie denn, unabhängig von dem, was Sie vielleicht auch jetzt gerade schon angedeutet haben, wovon hängt es am Ende ab, wer diese Wahl gewinnt?
Das sind viele Faktoren. Und ich bin mir gar nicht sicher, ob wir am 5. November schon ein Ergebnis haben werden, weil aufgrund der unterschiedlichen Praktiken, auch der Briefwahl, wird es noch einige Zeit dauern, bis zu Ende gezählt ist. Und wir werden in dieser Zeit, genau wie beim letzten Mal, erhebliche und sehr starke politische Auseinandersetzungen erleben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Es ist schwer vorauszusagen. Die Faktoren sind im Grunde genommen schmelzen zusammen auf das Wahlverhalten in einigen wichtigen Staaten, sind insgesamt 7, diese sogenannten Swing States, in denen ein sehr geringer Anteil von Wahlstimmen letztendlich den Ausschlag geben kann. Und ich würde es mal so formulieren, im Moment hat Harris noch einen leichten Vorteil, sogar auch in den Swing States. Und sie wird in den nationalen Erhebungen mit einem etwas Vorteil gesehen in dieser Wahl. Aber es hängt sehr stark davon ab, wie viele Leute zur Wahl gehen. Tatsächlich, wir haben schon beim letzten Mal eine ganz starke Wahlbeteiligung gehabt. Donald Trump hat die Wahl nicht gewonnen, aber hatte das höchste Wahlergebnis jemals von eines republikanischen Kandidaten. Also es hängt sehr viel davon ab, wie viele Leute zur Wahl gehen und wie sehr die Demokraten ihre Constituency, also ihre Wähler, mobilisieren kann. Und dann würde ich sagen, hat Harris eine reelle Chance. Aber die Faktoren, wie gesagt, es kann unter Umständen darauf hinauslaufen, dass es einen Recount gibt in einem Staat, wo es besonders eng ausgeht. Und dann haben wir sozusagen eine verschobene Entscheidung.
Sie haben gerade die Swing States, die wichtigen Staaten angesprochen, wo nicht so ganz klar ist, wählen die mehrheitlich republikanisch, wählen sie mehrheitlich demokratisch. Das ist deswegen wichtig, ganz kurz politisches System, wegen Wahlmännergremium. Also es geht darum, die Staaten zu gewinnen, weil eine gewisse Anzahl von Wahlmännern dann am Ende für den Präsidenten stimmen müssen. Und da geht es eben darum, die entscheidenden Staaten, die dann noch Wahlmännerstimmen bringen, für sich zu holen. Deswegen sind die Kandidaten natürlich auch jetzt gerade da unterwegs im Wahlkampf. Genau. Zuletzt Donald Trump in Pennsylvania, da genau in dem Ort, wo er ihm ins Ohr geschossen wurde, wo es das Attentat gegeben hat. Und deswegen spreche ich das jetzt nochmal an, vielleicht auch ganz interessant kulturgeschichtlich, frage ich mich jedenfalls, da war dabei Elon Musk. Elon Musk ist eher eigentlich ein liberaler Mensch, der Mann, der Tesla erfunden hat und der ins Weltall fliegt mit SpaceX und hat sich total gewandelt, genau wie auch der Running Mate von Donald Trump, der liberal war, J.D. Vance, und jetzt ein knallharter Konservativer ist, der war dabei. Welche Rolle spielen jetzt nicht nur Musk auf der Seite, sondern auch die Prominenten insgesamt vielleicht auch im Wahlkampf? Auf liberaler Seite, auf demokratischer Seite gibt es Springsteen und Taylor Swift, die sich pro Harris geäußert haben. Ganz vehement sagt Musk, wählt den, sonst geht das Land unter. Welche Rolle spielen die in der Wahl? Das ist bei uns ja völlig anders.
Ja, das ist bei uns völlig anders und ist vielleicht auch einer der Aspekte, den Sie so ein bisschen seltsam nennen, aber sie sind von enormer Bedeutung, weil diese, was Sie Prominenz genannt haben, das sind kulturelle Verstärker von diesen Selbstbildern, die da unterwegs sind. Und da sehen Sie auf der einen Seite bei den Demokraten eben eine progressive, offene, auch diverse Kultur, ein Selbstbild von Amerika als offene Gesellschaft, als demokratische Gesellschaft, als Gesellschaft, die die Rechte von Minderheiten vertritt. Und auf der anderen Seite haben Sie eine konservative, christlich, familienorientierte, im Sinne von auch rückwärtsgewandte Kulturidentität, die auf der Seite von Elon Musk sogar in eine Richtung reicht, die ich nicht liberal nennen würde, sondern sehr extrem libertär. Da geht es um Freiheitsvorstellungen, die zurückreichen bis zur amerikanischen Revolution. Das ist eine seltsame Mischung, wenn man sich das anguckt. Die konservative Partei hat einige Eckpunkte ihrer langen Geschichte einfach aufgegeben. Also zum Beispiel Transatlantik-Orientierung, internationale Orientierung, auch eine globale Wirtschaft. Und da an dieser Stelle tritt jetzt zum Beispiel Musk ein, der eine autokratische Form von Wirtschaftspolitik vertritt, die völlig vollkommen losgelöst ist von jeglichen Regularien. Das ist also eine neue Mischung eigentlich. Und da sind diese Figuren, Taylor Swift, enorm wichtig, weil sie Signale senden, wo die Orientierung herkommen soll. Also das eine ist Politik und das andere ist sozusagen eine Affirmation eines bestimmten Selbstbildes.
Und möglicherweise kann zum Beispiel Taylor Swift oder Bruce Springsteen auch bei der Mobilisierung von Wählergruppen auch tatsächlich nochmal helfen, was ja auch nicht ganz unwichtig ist. Frauen sind eine wichtige Wählergruppe, die Kamala Harris ansprechen
soll. Das ist diese Form von Endorsement, die wir hier nicht so kennen. Ja, also schon allein die Tatsache, dass die Amerikaner in ihre Vorgärten quasi ihre politische Überzeugung ausstellen.
Endorsement?
Was? Heißt sozusagen öffentliche Unterstützung. Okay, ja, also sich zu jemandem committen und sagen, ich unterstütze diese Person.
Jetzt haben Sie gerade auch schon angesprochen, dass die Republikaner ja ihre grundsätzliche Programmatik auch teilweise aufgegeben haben im Vergleich zu früher, zum Beispiel die transatlantischen Beziehungen, die werden vernachlässigt. Und damit sind wir auch schon beim Abschluss sozusagen. Lassen Sie uns ganz kurz ein bisschen in die Glaskugel blicken mal. Ich weiß, das ist schwer. Wenn jetzt Donald Trump gewinnen würde und wenn jetzt Kamala Harris gewinnen würde, ganz kurz, was würde das für die USA und vielleicht auch eben für den Rest der Welt bedeuten?
Naja, wenn Donald Trump gewinnt, dann werden wir sicherlich das verstärkt wiederfinden, was schon beim letzten Mal der Fall war, aber jetzt verstärkt durch sehr überzeugte Ideologen. Also Donald Trump ist beim ersten Mal ja fast durch Zufall ins Amt gekommen. Er hat sich selbst gar nicht darauf vorbereitet. Er hatte niemanden richtig eingestellt. Das haben jetzt andere Leute getan und sie werden eine interne und externe Politik durchsetzen, die programmatisch konservative, sehr konservative Ziele verfolgt und den Umbau und den Abbau der demokratischen Institutionen in Amerika weiter vorantreiben. Das, glaube ich, ist der erste Effekt. Und das geht einher mit einem Rückzug aus den transatlantischen Verbindlichkeiten. Das hat der Trump auch schon angekündigt. Bei Kamala Harris kann man davon ausgehen, dass sie den größten Teil der Politik der Biden-Administration weiter fortsetzen will. Sie muss allerdings intern wesentlich anders agieren, weil ihre Constituency eine andere ist. Also die progressiven Gruppen, die jetzt Harris unterstützen letztendlich, wollen auch was dafür. Und da wird sie in der internen Politik etwas anders agieren müssen. Andererseits hat sie international wesentlich mehr Erfahrung und da wird sie sicherlich den Kurs weiterverfolgen, den Biden auch verfolgt hat. Obwohl beide Kandidaten werden am Ende sich den Realitäten beugen müssen, die vorhanden sind. Trotz der Versprechungen, die Trump und Harris machen. Aber am Ende ist es alles Realpolitik, was möglich ist.
Es wird auf jeden Fall eine hochinteressante und spannende Wahl, vielleicht auch eine historische Wahl, das müssen wir mal abwarten. Was Harris von Donald Trump bestimmt unterscheiden wird, ist, dass sie sich nicht vordrängeln wird, wenn es ein Gruppenfoto bei G7-Treffen gibt, so wie es Donald Trump ja ganz gerne gemacht hat. Aber der drängelt sich sowieso ganz gerne vor. Vielen Dank. Das war Peter Schneck, Professor für amerikanische Literatur und Kulturwissenschaften an der Uni. Wir haben ein bisschen über die Stimmungslage in den USA gesprochen und auch versucht, ein bisschen in die Glaskugel zu gucken mit Blick auf die Wahl in gut einem Monat. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Schneck.
Danke.